Wir sind ja bei einem interessanten Thema, nämlich der Charismen des Geistes aus 1. Korinther 12 und 2, 3 haben wir ja schon durch. Einmal das Wort der Weisheit, dann das Wort der Erkenntnis und dann die Gabe des Glaubens, genau. Und wo ich noch einmal darauf hinweisen möchte, ist, all diese Dinge gibt es ja auch für den normalen Gläubigen. Weisheit und Erkenntnis und Heilungen und so, ja, das gibt es ja alles auch. Wir wissen ja, dass die Bibel uns sagt, eben Markus 16, ja, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus, redet in neuen Sprachen, das ist ja alles da. Ja, diesen Auftrag haben wir ja von Jesus, das sehen wir auch in den Evangelien. All diese Dinge sind da, aber wenn eine besondere Gabe ins Spiel kommt, dann geht es auf den nächsten Level. Ja, dann geht es auf den nächsten Level. Das eine ist der normale Glaube und dann kommt der besondere Glaube. Das ist nochmal ein Ding. Ja, heute möchte ich mich mit der Gabe beschäftigen, die am spektakulärsten ist. Da, wo wirklich die Post abgeht. Und die steht in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 10. Eine ganz kleine Aussage. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Oder auch, man kann sie übersetzen mit Machtwirkungen. Ja. Wunderwirkungen oder Machtwirkungen, man redet auch von der Gabe, Wunder zu tun. Und ich habe mal versucht herauszufinden, was ist eigentlich ein Wunder. Wenn man eine Heilung passiert, ist es auch ein Wunder. Wenn Dämonen ausfahren und der Mensch dann völlig verändert ist innerhalb von Minuten, ist es auch ein Wunder, oder? Ich habe mich beschäftigt, was ist ein Wunder? Und ich habe ja hier einen Satz hingeschrieben. Sie zeigen Gottes Allmacht, Gottes Schöpfungskraft und seine absolute Souveränität, wenn ein Wunder ins Spiel kommt. Wir haben auch gesehen, dass wenn Dinge passieren, dass oft mehrere Gaben zusammenwirken. Auch das haben wir ja. Es ist ja nicht so, wenn eine Heilung passiert, dass dann nur diese Gabe der Heilung jetzt dran ist, sondern es kann auch ein Wort der Erkenntnis damit reinkommen. Es kann auch die Gabe des Glaubens damit reinkommen. Es gibt eine Vermischung, das kommt mehr. Darum ist es schwierig, auch oft Grenzen zu ziehen. Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Ne? Ist immer nicht immer klar erkennbar. Aber Wunder sind schon was ganz Gewaltiges. Wunder sind Dinge, die absolut alles übersteigen, was wir wissen, die jedes Gesetz durchbrechen, jedes Naturgesetz, ja, und so weiter, was jede Erkenntnis übersteigt, was jede Erklärung übersteigt, was, wenn ein Wunder passiert, dann kannst du nur noch staunend dastehen und sagen, das war jetzt ein Wunder. Ja. Wir sehen ja, dass Jesus viele Wunder getan hat. Da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen. Das wissen wir alles. Ja, die Brotvermehrung war ein Wunder. Auf dem Wasser gehen war ein Wunder. Die Auferstehung war ein Wunder. Der Sturm, der plötzlich still war, war ein Wunder. Und so weiter. Auch bei Moses sehen wir einen Mann, der viele Wunder erlebte. Die ersten 40 Jahre hat Mose im Palast des Pharao gelebt. Absoluter Reichtum, ja, absolute Herrschaft, ja, bequemes Leben. Dann ging es in die Wüste 40 Jahre, zu den Schafen, zum Priester von Midian. Da war es vorbei mit Bequemlichkeit und mit schönem Leben und mit Reichtum. Da ging es dann etwas gemäßigt dazu. Und dann 40 Jahre mit Gott und Israel durch die Wüste. Von einem Wunder zum anderen, sage ich mal, was Mose erlebt hat, war gewaltig, oder? Ja. Der ging von Wunder zu Wunder. Der erlebte die Gegenwart Gottes auf dem Berg, dass sein Angesicht so strahlte, dass er die, dass die Menschen geblendet wurden von seinem Glanz auf seinem Angesicht. Dann hat er einen Sack über seinen Kopf getan, damit zwei Löcher reingeschnitten, einen Sack über den Kopf, damit die Leute ihn wieder anschauen können. Und dann hat er etwas gelogen. Er war auch nicht ganz frei, ne? Weil dieser Glanz Gottes verging ja auf seinem Gesicht. Er ließ ja nach und verschwand. Aber den Sack hat er nicht runtergetan. Der blieb trotzdem noch auf seinem Gesicht. Steht im Hebräerbrief. Der Glanz war weg, aber den Sack hat er immer noch drauf, damit die Leute glauben sollten, er glänzt immer noch. Aber Mose, ein Mann der Wunder. Josua, wissen wir ja auch. Ja, die Mauern von Jericho und so weiter. Durchzug durch den Jordan. Elia auch, Feuer, das vom Himmel fällt und so weiter. Also ganz gewaltige Dinge. Wunder Gottes, die seine absolute Souveränität zeigen, die auch zeigen, dass er überhaupt nicht an diese Schöpfung gebunden ist, an die Gesetzmäßigkeiten in dieser Schöpfung. Das interessiert Gott überhaupt nicht, weil er ist der Schöpfer von dem. Er hat das ja alles geschaffen. Also hat er auch die Autorität, das auch wieder aufzuheben. Ja? Und ich sage immer, wenn es um Heilung geht, Gott hat unseren Körper geschaffen. Und wenn wir Heilung brauchen, er hat auch die Ersatzteile dafür. Wenn hier was fehlt, ja, mir fehlt ja die Gallenblase, die kann er ja wieder reinmachen, ist ja kein Problem. Ja, die hat er ja auf Lager, sag ich mal. Ersatzteillager. Aber ich möchte ein bisschen aus dem Neuen Testament mit euch Wunder ansehen. Ja. Und wie gesagt, da kommen die Gaben ein bisschen zusammen. Es ist nicht ganz so klar. Aber wir fangen mal an mit Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Da steht eine interessante Sache. Vers 11 und 12. Es geschah aber während, na, 11 und da. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Da war ein Power auf dem Leben von Paulus, ein Power von Gott, ja, dass man Schweißtücher und Schurze, er hat ja gearbeitet, hat nebenbei gepredigt, dass man die Dinge nahm und sie auf die Kranken legte und sie wurden geheilt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da war so eine Kraft, dass ja, das, was weiß ich, irgend so ein Schweißtuch, ja, das ja nicht gerade hygienisch rein war, wo jeder Arzt sagen würde, das Ding macht dich krank. Aber die haben das irgendwie dem Paulus weggenommen, das hat er vielleicht in eine Ecke geschmissen, irgendjemand hat es genommen, hat es auf den Kranken gelegt und er ist geheilt worden. Ein absolutes Wunder. Da war kein Gebet, da war gar nichts. Aber auf dem Paulus war so ein Power, ja, so eine Kraft Gottes, so eine Herrlichkeit Gottes, dass diese Dinge passierten, ja, und die Leute waren hinter ihm her, um da irgendetwas von Paulus zu erwischen, was sie benutzen können. Ja, wir haben diesen Power noch nicht, ne? Da müssen wir noch warten. Aber was damals los war, das war wirklich gewaltig. Hier sind Wunder passiert, ohne dass ein Mensch irgendetwas getan hat. Und dafür bete ich auch. Ich bete wirklich dafür, dass mein Herzensanliegen seit Jahren, dass wir Heilungen, Befreiungen erleben in der Versammlung, ohne dass irgendjemand beten muss.
Amen.
Einfach so. Ja. Ich habe mir erlebt, es war in Altenstadt. Es war echt hammerhart. In Altenstadt im Weißen Kreuz wann früher, vor 25 Jahren, glaube ich, war das, trafen sich die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Und da war ein Geschäftsmann aus Deutschland, glaube ich, da, und der hat sein Zeugnis gegeben, und dann wurden noch Prophetien weitergegeben und für die Kranken gebetet, und unter anderem hat er gesagt, hier ist eine Person, der mit den Füßen Probleme hat, und Gott will ihn heilen. Er soll mal nach vorn kommen. Keiner kam. Nichts passierte. Die haben gewartet, nichts passierte. Okay, machen Sie weiter. Haben angefangen für andere zu beten. Und ein Stück neben mir war ein Mann, der ging auf zwei Krücken. Und der war zu der Zeit, wo der das gesagt hat, auf der Toilette. Und der kam von der Toilette zurück, ging bei der Tür rein, und er war durch die Tür durch, und er war geheilt. Hat
Halleluja.
die Krücken weggetan. Einen Schritt bei der Tür rein. Und er war geheilt. Ich habe geguckt. Ich dachte mir zuerst noch, naja, falsche Prophetie und was weiß ich, ja. Aber man muss eben auch öfters warten können, ja, was passiert wirklich. Wunder, die Gott tut, sie zeigen seine Allmacht, seine Schöpfungskraft, sein Power, seine Souveränität. Und dabei ist es völlig egal, was wir Menschen drüber denken. Es ist völlig egal, wie die Naturgesetze sind. Es ist völlig egal, was da jetzt gesagt wurde. Es interessiert Gott überhaupt nicht. Wenn er ein Wunder tun will, dann tut er's. Ja? Dann greift er ein, und dann wirkt er. Und hier bei Paulus steht, ungewöhnliche Wunderwerke hat er getan. Wirkte Gott durch den Paulus. Und ich denke, das ist auch ein Kennzeichen eines Apostels. Dies ist eine Gabe, diese Gabe der Wunder ist eine Gabe, die Apostel und Propheten haben. Davon bin ich überzeugt. Genauso wie die Gabe des Glaubens, von der ich letzte Woche geredet habe. Ich bin überzeugt, das ist eine Gabe, die Apostel und Propheten haben. Ja. Und interessant ist ja, der Axel hat einen Ausspruch gemacht. Und davon bin ich auch überzeugt. Er sagt, wenn ein Apostel in eine Versammlung kommt, dann werden Dinge sich in der Versammlung verändern, und dann werden Dinge passieren, auch wenn niemand weiß, dass ein Apostel da ist. Ja? Auch wenn das niemand weiß. Ja? Davon bin ich überzeugt. Weil einfach diese Kraft, Wunder zu tun, ist einfach da, und die ist wirksam, und die verändert etwas. Und da passieren unglaubliche Dinge. Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht mehr erklären können. Und ich habe ja schon öfters gesagt, kurz nach meiner Bekehrung, 2, 3, 4 Monate später, habe ich ein Buch in die Hand gekriegt, das Wissenschaftler geschrieben haben, und sie haben alle Wunder aus dem Alten Testament erklärt. Warum ist Israel durch das Rote Meer gegangen und die Armee hinterher ertrunken? Die ägyptische. Warum wurde Daniel nicht von den Löwen gefressen, als er runtergeworfen wurde in ihren Käfig, aber als er wieder rausgeholt wurde und die anderen Berater des Königs reingeschmissen, wieso wurden die gefressen? Ja? Wieso sind die Mauern von Jericho zusammengekracht? Wieso hat sich der Jordan geteilt, dass Israel nach Kanaan eingezogen ist? Wieso gab es jeden Tag Manna? Und ich habe schon öfters gesagt, um diese wissenschaftlichen Erklärungen zu glauben, brauche ich mehr Glauben, als das zu glauben, was hier in der Bibel steht. Nämlich, dass es Gott war, das gemacht hat. Ja? Gott tut Wunder, und er benutzt uns Menschen. Und gebraucht uns. Wir dürfen Mitarbeiter sein, schreibt der Paulus, am Bau des Heiligtums Gottes im Geist. Gott wohnt nicht in Gebäuden, die mit menschlichen Steinen gebaut werden, also mit irdischen Steinen. Ja? Das habe ich meiner Katholikin gesagt. Ich habe gesagt, Gott wohnt nicht in dieser Kapelle. Ja? Das hat der Paulus schon gesagt. Ja? Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschen gebaut wurden. Ich fast eine Ohrfeige gekriegt. Ich habe die Hand schon wieder gesehen. Also ich habe teilweise hatte ich schon ganz gefährliche Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt kriege ich Schläge. Aber Gott hat mich immer bewahrt, ich habe keine gekriegt. Aber Gott tut Wunder. Das können wir erwarten, auch wenn es nicht in dem Ausmaß ist wie bei einem Paulus, der ungewöhnliche Wunder getan hat. Ja. Aber auch wir können Wunder erwarten. Weil wir haben denselben Heiligen Geist. Wir haben denselben Herrn, den wir anrufen. Wir haben denselben Herrn, den wir dienen. Ja. Und Wunder zu tun, das ist schon etwas und erfordert ja wirklich auch Glauben, weil du begibst dich auf eine Ebene, die dein Verstand, wahrscheinlich auch deine Gefühle und alles, was wahrscheinlich Menschen rundum sagen, übersteigt. Ja. Gehen wir Apostelgeschichte Kapitel 20 und wir werden auch in der Apostelgeschichte bleiben. Kapitel 7 bis 12, Kapitel 20, Vers 7 bis 12 habe ich das letzte Mal schon gelesen. Ich lese es nochmal. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfassend, sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Eine Bibelstelle, die mir so gut tut, hier ist jemand, der bei einer Predigt des Paulus eingeschlafen ist. Also wenn dann bei mir jemand schläft, muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ja, wenn es dem Paulus passiert, kann es auch bei mir passieren. Und ist ja auch schon mal passiert. Aber dieser Mann, ja, fiel hinunter, nachdem er wahrscheinlich 4 Stunden zugehört hatte, fiel er vom dritten Stock tot, Riesengeschrei, Paulus geht runter, wirft sich über ihn und sagt, jetzt hört doch mal auf mit diesem ganzen Lärm, mit diesem ganzen Geschrei, der lebt ja, geht wieder hoch, predigt weiter. Irgendwann haben sie ihn dann gebracht. Ja, und dann hat er bis zum Morgengrauen, nochmal 5 Stunden, sage ich, hat er 9 Stunden gepredigt. Ich habe ja mal kurz Erweckungszeit erlebt für einige Tage. Im Haus der jungen Arbeiter. Wenn so etwas passiert, kannst du zu deinem Bett und deiner Couch Tschüss sagen. Das war's. Wenn Erweckung hier in Vorarlberg kommt und Tausende sich bekehren und Hunderte von Heilungen geschehen und alles Mögliche, dann ist es vorbei mit deiner Couch und mit deinem Bett und mit deinem Fernseher und mit deinem Internet und mit was weiß ich. Du hast keine Zeit mehr. Dann sind wir genau da, wo der Paulus hier ist. Da müssen wir das Wort verkündigen, da müssen wir für die Leute da sein, da müssen wir für sie beten, da müssen wir ihre Fragen beantworten. Das war das meiste, was ich zu der damaligen Zeit getan habe. Die standen Schlange, wenn ich von der Arbeit kam und hatten Fragen. Jede Menge. Und ich habe sie beantwortet. Aber Gott tut Wunder, um seine Größe zu offenbaren. Er tut Wunder, weil er uns Menschen liebt. Ja. Wir wissen ja, dass Jesus einmal in eine Stadt ging und da kam eine Witwe heraus, deren einziger Sohn gestorben war und sie hatten die Beerdigung. Und er war zutiefst bewegt, hat den Zug aufgehalten und hat den Toten aufgeweckt. Ja, er hatte wie in Jerusalem geweint. Er hat am Grab des Lazarus geweint. Ja. Und so ist es auch mit unserem Vater, mit Gott. Er sieht die Not, er sieht unser Herz, er sieht unser Leid. Und er tut die Wunder einfach nicht aus Selbstzweck, auch der Paulus nicht. Weil wir wissen ja von Jesus, er hat gesagt, alles, was ich dem Vater tun sehe, das tue ich. Und Wenn er nichts tut, tue ich auch nichts. Und dasselbe können wir auch bei Paulus annehmen, oder? Paulus tat große Wunderwerke, aber im Endeffekt bin ich überzeugt, Paulus hat nur Dinge getan, von denen er überzeugt war, dass Gott das jetzt tun will. Ja. Und dasselbe wissen wir ja von Moses, von Josua, von Elia, sie taten nur Dinge, die Gott ihnen gezeigt hat. Und dann haben sie sich hingestellt. Es ist nur so, dass die anderen dieses Reden Gottes nicht hören. Ja? Sie sehen ja nur, was die Person jetzt tut. Was tut denn ein Paulus? Aber woher hat der Paulus die Dinge, die er tut? Von Gott. Durch den Heiligen Geist. Ja? Und so geschehen Wunder, ja, die Gott tut aus Liebe zu uns Menschen, um seine Größe zu offenbaren und auch, um das Wort zu bestätigen.
Amen.
Ja? Weil Jesus hat ja mal gesagt, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt wenigstens meinen Taten. Ja? Und Jesus hat gesagt, geht hin, ich werde mit euch sein. Und sie gingen und er bestätigte ihr Wort durch die mitfolgenden Taten. Ja? Wunder zu tun ist kein Selbstzweck. Wunder zu tun dient dazu, dass Größe Gottes offenbar wird, dass die Liebe Gottes zu den Menschen, dem gedient wird, offenbar wird und dass wir Menschen uns gegenseitig dienen. Ja? Weil ich habe ja gesagt, nicht jeder hat alle Gaben. Wir haben unterschiedliche Gaben. Ja? Und so der Leib Christi ist wie ein lebender Organismus. Und wenn jeder sein Teil ausfüllt da drinnen, dann ist Bewegung drinnen. Stellt euch vor, wir würden heute alle predigen. Würden wir jetzt alle hier vorne stehen. Wäre das komisch, oder? Ja? Oder stellt euch eine Gemeinde vor mit 500 Leuten im Gottesdienst und alle machen Lobpreis, alle stehen auf der Bühne. Ja. Und niemand sitzt drinnen. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Jeder von uns hat Gaben und sie dienen dazu, dass du den anderen damit dienst. Nicht dir selber, sondern den anderen. Und zwar in der Gesinnung, die Jesus hat. In der Demut, die Jesus hat, und dass du das tust, was Gott dir zeigt. Ja? Apostelgeschichte 5. Das ist ein ganz starkes Ding. Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, alle geheilt wurden. Hier wieder die Apostel, ja, viele Zeichen und Wunder. Sie waren in der Säulenhalle des Salomos, also sie waren im Tempel Salomos, in einem bestimmten Platz. Und es war so eine Herrlichkeit Gottes auf der Gemeinde Jesu, wenn die zusammenkamen, dass andere sich gar nicht dazustellen trauten. Die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes war da. Und jeder, der in seinem Herzen nichts mit Gott zu tun haben wollte, der wagte es gar nicht, in diese Versammlung zu kommen. Aber die anderen kamen, Scharen von Männern und Frauen. Und von überall aus Israel brachten sie die Kranken und sie wurden alle geheilt. Und die Leute waren so drauf, dass sie die Kranken auf die Straße legten, damit wenn ein Petrus vorbeikommt, dass sein Schatten über sie fällt, damit sie geheilt werden. Da sind wir wieder da beim Paulus, oder? Die Schweißtücher und Schurze. Beim Petrus war es der Schatten. Ja? Wunder. Da geschehen außergewöhnliche Dinge. Ja, die Größe Gottes wird offenbart und hier passieren ganz gewaltige Sachen. Und Menschen bekehren sich in Scharen. Ja. Und werden hinzugetan. Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9 von 36 bis 42. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Hier war eine Frau, die tat viele gute Dinge, war gläubig, dann wurde sie krank und starb. Jetzt kann man sich natürlich viele Fragen stellen. Ne? Und rumheulen. So, man hat sie gewaschen, man hat sie ins Obergemach gelegt und dann hörten sie, Petrus ist in der Gegend. Also holen wir den mal her. Bei dem sind ja gewaltige Dinge in Jerusalem passiert. Schauen wir mal. Und sie holten ihn. Also sie zeigten ihm alles, was die Dorkas so gemacht hat. Und dann hat er sie alle rausgeschickt. Ich denke, er hat sie aus zwei Gründen rausgeschickt. Das erste war, er wollte alle raushaben, denen der Glaube fehlte für das, was er jetzt tun will. Alle mal raus. Ja, dann sparen wir uns mal jede Diskussion, wenn keiner da ist. Ja, mit Diskussionen kommen wir hier nicht weiter. Das zweite ist, dann ging er auf die Knie und fing mir an zu beten. Und ich denke, was er wissen wollte, war, Herr, was machen wir hier? Weil wir sehen ja dann auch, er hat ihr nicht die Hände aufgelegt, sondern er hat sich umgedreht und gesagt, komm, steh auf. Und die ist aufgestanden. Ein absolutes Wunder. Und dann hat er sie den Heiligen vorgeführt, das heißt der Gemeinde Jesu, den Witwen, die vorher alle am Heulen waren. Und dann hat sich das rumgesprochen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Jesus ist der Herr. Ja? Jesus ist der Herr. Er ist der Sieger über den Tod. Er hat den Tod besiegt. Und dann kann man das Evangelium verkündigen und die Herzen sind offen. Ja? Das ist der Grund, warum es diese Gabe gibt, Wunder zu tun. Sie ist meistens gepaart mit der Gabe des Glaubens, ja, und vielleicht noch ein, zwei anderen. Und sie ist ein absolutes Muss für den Dienst der Apostel und Propheten. Amen. Und was wir auch sehen ist, so ein Wunder, und das habe ich jetzt nicht gelesen, so ein Wunder ruft auch Widerstand hervor. Ja? Da kann man dann im Gefängnis landen. Man tut was Gutes und landet im Gefängnis. Ja? Oder wird ausgepeitscht. Oder man will dich steinigen. Auch das kann dir passieren. Ja? Die Gabe, Wunder zu tun, ist eine Gabe, die Gott schenkt, die der Heilige Geist austeilt. Wir können natürlich dafür beten, aber wir haben keine Garantie, dass wir sie kriegen. Aber wenn wir sie kriegen, dann gibt es zwei Dinge, die auf uns zukommen. Einmal, wir erleben gewaltige Dinge, die ein Normalsterblicher so nicht erlebt. Und wir erleben gewaltigen Widerstand, die ein Normalsterblicher so auch nicht erlebt. Ja, was hat der Paulus alles gelitten? Ja, ja. Gesteinigt, ausgepeitscht, eingesperrt, auf der Flucht, Schiffbruch, von der Schlange gebissen, was weiß ich. Ja. Und am Schluss sagt er, das sind alles Dinge, auf die ich stolz bin. Sie sind das Zeichen, dass ich wirklich von Gott gesalbt und eingesetzt bin und ihm diene. Ja. Die Gabe, Wunder zu tun. Wir können dafür beten. Wir sollen dafür beten. Und wenn wir sie kriegen, dann mach dich auf diese zwei Dinge gefasst. Auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes und auf der anderen Seite Leiden und Verfolgung. Ja. Weil der Teufel lässt sich das auch nicht gefallen. Ja. Totenauferweckung. Lässt sich der Teufel nicht gefallen. Ja. Scharen von Männern und Frauen, die sich bekehren, das lässt sich der Teufel nicht gefallen. Da schlägt er zurück. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist der Herr. Jesus ist mit uns. Der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist.
Amen.
Und nicht wir müssen Angst vor der Finsternis haben, sondern die Finsternis hat Angst vor uns.
Amen.
Ja, es gibt ja diese wunderbare Geschichte, wo die sieben Söhne eines Hohepriesters versuchen, einen Dämon auszutreiben. Eine herrliche Geschichte. Ich lache mich jedes Mal kaputt. Wir sagen, im Namen Jesus, denn der Paulus predigt. Und der Dämon sagt immer langsam. Wer seid denn ihr? Paulus kennen wir, Jesus kennen wir auch. Aber wer seid ihr, Loser? Ja? Was wollt ihr hier eigentlich? Und dann haben sie die Prügel ihres Lebens bezogen, alle sieben. Der hat sie aus dem Haus gejagt. Eine herrliche Geschichte. Man kann den Namen Jesus nicht einfach nur missbrauchen und so tun, als hätte man Autorität. Entweder man hat Jesus oder man hat ihn nicht. Ja. Und wer Autorität hat, der gibt einen Befehl und das hat der Petrus hier gemacht. Steh auf! Das war ein Befehl. Und der Tod musste weichen. Und sie ist aufgestanden. Ja. Wunder, die Gabe, Wunder zu tun. Bete dafür, vielleicht ist es eine Gabe, die Gott dir geben will. Ja, vielleicht ist es eine Gabe, mit der du Gott dienen sollst, mit der du der Gemeinde dienen sollst, mit der du den Menschen dienen sollst. Ja. Und ich bin auch überzeugt, es ist eine Gabe, die uns sehr demütig macht, wenn wir sie haben. Weil wir wissen, das, was jetzt hier passiert ist, das war nicht ich. Ja. Ja, das war nicht ich. Ja. Ich kriege nicht mal eine ganz normale Grippe weg, ohne dass ich Aspirin C nehme. Da kann ich doch keinen Toten aufwecken. Da kann ich doch nicht irgendwelche Dinge tun, die jedes Naturgesetz sprengen. Ja. Das ist eine Gabe, die uns sehr demütig macht. Und wir sagen, wir sind okay, Herr. Danke, dass du mich gebrauchst. Aber alle Ehre gebührt dir. Ja, alle Ehre gebührt dem Herrn. Ja. Und so, diese Gabe ist extrem, außergewöhnlich, spektakulär, gewaltig, sprengt jeden Rahmen, ja, kriegst dann, sprengt jeden Rahmen, den es gibt, hält uns demütig, abhängig von Gott. Und ihm allein gebührt alle Ehre. Amen.
Halleluja.